10%. So hoch war die Inflationsrate in der Eurozone Ende 2022. Mit nie dagewesenen Zinserhöhungen haben sich die Notenbanken in Europa, aber auch den USA gegen diese Raten gestellt. Und es hat funktioniert. Zuletzt lag die Teuerung im Euroraum bei nur noch rund 2,4% und damit fast schon in Griffweite des EZB-Ziels. In den USA dagegen, da sieht's noch anders aus. Ein robuster Arbeitsmarkt und ausgabefreudige Konsumenten, ja, die halten die Rate bei weit über 3% derzeit. Das hat natürlich die Erwartung der Marktteilnehmer hinsichtlich kommender Leitzinssenkungen dies und jenseits des Atlantiks ordentlich durcheinander gewirbelt. Wie aber hängen Zinsen und Inflation eigentlich zusammen? Bewegt sich diesmal Europa noch vor den USA? Und was bedeutet das alles für mich als Privatanleger und Kreditnehmer? All das erfahrt ihr in meinem heutigen Podcast.
Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.
Und dazu begrüße ich ganz herzlich meinen Gast Christian Reicherter. Er ist Analyst für Rentenmärkte im Research-Bereich der Z-Bank. Hallo Christian.
Hallo Falco.
Ja, und mein Name ist Falco Block. Ich bin Anlagestratege bei der DZ-Bank in Frankfurt. Christian, beginnen wir erstmal mit ein paar Basics. In den Medien hört und liest man immer wieder davon, dass die Zentralbanken den Leitzins anheben, senken oder unverändert belässt, also bei so einer Notenbanksitzung. Was ist eigentlich darunter zu verstehen? Was ist dieser Zinssatz? Was muss ich mir darunter vorstellen?
Na, ganz grundsätzlich gesprochen kann man den Leitzins als den Preis betrachten, zu dem sich eine Geschäftsbank, wie zum Beispiel eine Volksbank, Zentralbankgeld bei der Notenbank beschaffen kann. Und die Höhe des Leitzinses ist ausschlaggebend davor, wie hoch der, zum Beispiel der Zinssatz bei einem Bankkredit ist, wenn man sich zum Beispiel ein Häuschen kaufen möchte. Darüber hinaus hat der Leitzins aber auch generell eine Signalfunktion für das allgemeine Zinsniveau am Kapitalmarkt. So hat die Höhe des Leitzins auch einen Einfluss darauf, wie hoch die Verzinsung ist, welche ich auf dem Sparbuch zum Beispiel oder beispielsweise auf dem Tagesgeldkonto bekommen kann.
Das heißt also im Endeffekt ist es eine zentrale Mess- und Leitgröße. Das heißt, die Zentralbank, sagen wir mal, fängt an und der Markt, so habe ich es mal gelernt, der rattert dann dahinterher, ne? Dass dann alle anderen passen sich dann daran an.
Genau, genau.
Jetzt heißt es aber auch, die Zentralbanken verändern jetzt die Leitzinsen, um die Inflation zu steuern. Also allgemein ist es so, wenn Inflation hoch ist, dann begegnen die mit steigenden Zinsen, so wie wir es jetzt hatten. Und wir hatten ja auch mal vor vielen Jahren, kann man sich gar nicht mehr so richtig dran erinnern, da hatten wir mal extrem niedrige Inflation. Da haben sie dann im Endeffekt mit sinkenden Zinsen dem begegnet. Wie muss ich mir denn jetzt das vorstellen? Warum beeinflusst denn entsprechend dann langfristig dieser Zentralbankzins unsere Inflationsrate?
Na, grob lässt sich ungefähr sagen, dass steigende Leitzinsen grundsätzlich bremsend auf die Entwicklung der Wirtschaft wirken. So verteuern sich zum Beispiel Kredite, was unter anderem Investitionen von Unternehmen kostspieliger macht. Darüber hinaus wird es für Privatkunden beispielsweise auch unattraktiver, einen Kredit für Konsumausgaben aufzunehmen. Also wenn ich mir zum Beispiel irgendwie einen Fernseher kaufen möchte oder ein Fahrrad oder irgendwie sowas. Eine gebremste wirtschaftliche Aktivität macht es den Unternehmen wiederum schwieriger, höhere Preise am Markt durchzusetzen. Und letztlich bremsen höhere Leitzinsen die konjunkturelle Dynamik, was grundsätzlich dann wieder die Inflation dämpfen sollte. Aber Leitzinssenkungen haben prinzipiell den gegenteiligen Effekt. So verbilligen sich Kreditzinsen, was dazu führen sollte, dass Investitionen von Unternehmen zunehmen und so die Konjunktur angekurbelt wird. Niedrigere Sparzinsen dürften dementsprechend die Konsumenten darüber hinaus dazu bewegen, vermehrt Geld auszugeben. Und in einem Umfeld, in dem die Wirtschaft brummt, können die Unternehmen eher ihre Verkaufspreise anheben, was dann wiederum die Inflation in die Höhe treibt. Durch die Anhebung bzw. Senkung des Leitzinses versuchen die Notenbanken, die Inflationsrate vergleichsweise konstant zu halten. Und in den USA und der Eurozone liegt die Zielmarke für diese Inflation im Bereich um 2%.
Als ich mein Studium hatte, da habe ich mal gelernt, um die 2%, also jetzt haben sie es ja, glaube ich, sogar ein bisschen konkreter genannt. Jetzt haben wir es auch ein bisschen gemerkt, aber sag's doch trotzdem nochmal, was ist eigentlich schlimm an hoher Inflation? Was ist eigentlich schlimm, wenn die Inflation weiter runtergeht? Sagen wir mal das Letztere, weil das wäre eigentlich gut für uns Verbraucher, oder? Wenn es immer alles billiger wird?
Na, prinzipiell, die Inflation ist ein Signal sozusagen, wie steigen die Preise in einer Wirtschaft. Und wenn jetzt die Inflationsrate deutlich, deutlich steigen würde und alle Preise in die Höhe schießen, dann ist es auch für die Wirtschaftsakteure unklar, in welchen Bereichen zum Beispiel Investitionen vorgenommen sollen. Also praktisch diese Signalwirkung des Preises als Knappheitsindikator, der verfehlt dann seine Wirkung. Und von daher kann die Notenbank oder können die Notenbanken im Allgemeinen kein Interesse daran haben, dass jetzt die Inflation deutlich steigt. Andererseits ist es natürlich aber auch ein Problem. Also wir hatten ja in der Vergangenheit eine Phase, wo wir deflationäre Tendenzen hatten, also wo die Inflation ein negatives Vorzeichen hatte. Und das kann Schwierigkeiten für die Wirtschaft hervorrufen, wenn die Preise im Allgemeinen sinken. Also wenn du jetzt zum Beispiel weißt, ich möchte mir ein Auto kaufen und der Preis dieses Autos sinkt im Zeitablauf, dann würdest du diese Investition immer weiter in die Zukunft verschieben. Und unter anderem Unternehmen, die halt Autos herstellen, hätten dann dementsprechend Probleme, ihre Fahrzeuge abzusetzen. Und dementsprechend die EZB oder beziehungsweise die Notenbanken im Allgemeinen müssen jetzt im Endeffekt so einen Mittelwert hinkriegen. Und da hat man sich auf dieses Inflationsziel von 2% verständigt.
Ich habe auch mal gelesen, das gibt es dann sogenannte Deflationsspirale. Das ist dann genauso, wie du sagtest, ne? Alle warten darauf, dass es noch billiger wird und noch billiger und dann kauft keiner und dann müssen die Produzenten ihre Preise noch weiter senken. Und das führt dann im Endeffekt sogar bis zum Wirtschaftskollaps. Christian, dann lass uns doch mal zum aktuellen Marktgeschehen kommen. Ja, noch zum Jahresstart sind die Marktteilnehmer fest davon ausgegangen, dass die Fed, also die Zentralbank in den USA, die Zinsen in diesem Jahr sehr frühzeitig und vor allem massiv senken wird. Ich habe mal nachgeschaut, erwartet worden waren insgesamt 7 Zinssenkungen zu je 0,25%. Da sagt man im Fachjargon auch 25 Basispunkte dazu. Und die EZB im Gegensatz, ja, die würde es viel, viel später und vor allem auch zaghafter nachziehen. Also in der Regel war es ja mal so, erst die Fed in den USA und anschließend, ja, holpert die EZB so ein bisschen hinterher. Das war ja bei den Zinsanhebungen auch so. Mittlerweile hat sich das Bild komplett gewandelt. Jetzt könnte die EZB bald loslegen und von der Fed dagegen wird in diesem Jahr kaum noch etwas erwartet. Jetzt war die Frage, wie ist denn das dazu gekommen? Wie konnte es so einen, ja, 180-Grad-Switch geben?
Wie du schon angesprochen hast, war es tatsächlich sehr spannend, was zuletzt an den Finanzmärkten geschehen ist. Im Endeffekt ist das Bild so gewesen, Anfang des Jahres war man eigentlich fest davon ausgegangen, dass das hohe Leitzinsniveau in den USA, das die Fed halt so hochgeschraubt hat, um die Inflation wieder runterzukriegen, dass das prinzipiell auch dann dazu führen wird, dass die US-Wirtschaft über kurz oder lang in eine Rezession rutscht. Das war so die allgemeine Markterwartung. In diesem Umfeld hat man dann gerechnet, okay, die Inflation fällt auch wieder, wenn die USA in eine Rezession rutscht und dementsprechend kann die US-Notenbank vergleichsweise aggressiv dann auch dann wieder die Zinsen senken, wenn das Inflationsthema wieder in den Hintergrund gerückt ist. Jetzt ist es ein bisschen anders gekommen und zwar die US-Konjunktur hat sich als erstaunlich robust erwiesen und wir haben im Endeffekt zwar eine Verlangsamung der konjunkturellen Dynamik in den USA gesehen in den vergangenen Quartalen, aber die US-Wirtschaft ist halt nicht geschrumpft und die Inflation ist in den vergangenen Monaten zwar deutlich von ihren Höchstständen zurückgekommen und deutlich zurückgegangen, aber es ist halt noch nicht den Wert erreicht, wo halt die US-Notenbankvertreter gerne hätten. Also diese 2%-Marke ist halt immer noch ein Stückchen weg. Und vor dem Hintergrund haben die US-Währungshüter zuletzt eher signalisiert, vorsichtig vorzugehen und halt noch etwas abwarten zu wollen, bis sie klare Anzeichen dafür haben, dass tatsächlich die 2%-Zielmarke wieder ins Visier gerät. Und auf europäischer Seite ist das Bild ein bisschen anders. Dahingehend, die Konjunktur in der Eurozone läuft verhalten dynamisch, um es mal so zu formulieren. Die Inflation im Euroraum hat sich auch zuletzt von ihren Höchstständen deutlich zurückgebildet. Wir nähern uns allmählich der 2%-Marke und vor dem Hintergrund sind die europäischen Währungshüter wahrscheinlich eher dran, die Zinsen zu senken als in den USA. Und es wäre tatsächlich bemerkenswert dahingehend, weil in der Vergangenheit war es halt eigentlich üblich, dass die US-Währungshüter als erstes die Zinsen senken und die europäische Notenbank danach folgt. Und jetzt könnte es tatsächlich erstmals anders sein.
Verhalten dynamisch, das hast du schön gesagt. Ich glaube, das konnte auch vom Wirtschaftsminister kommen. Wir haben ein verhalten dynamisches Wachstum mit 0, irgendwas hier. Sehr gut. Ich glaube, man muss an dieser Stelle, glaube ich, auch nochmal betonen, ich finde aber dieses Bild sehr schön, die Wirtschaft mit der Zinssteuerung ist ja wie so ein Supertanker, ne? Da fahre ich ja geradeaus, volle Karacho in Anführungsstrichen, ich lege das Ruder rum und dann dauert das ewig, bis so ein Schiff reagiert. Bei der Zinssteuerung ist das ja auch so ähnlich, da habe ich ja so einen Zeitverzug von, ich habe mal gelernt, 9 bis 12 Monate, ist das noch so?
Ja, genau, das würde ich so grob, also wenn es eine Zinsänderung der Notenbank gibt, bis es dann tatsächlich durch die Wirtschaft oder in der Wirtschaft Wirkung zeigt, rechnet man so mit, ja, 9 bis 12 Monaten, sowas.
Christian, jetzt hast du eingangs ausgeführt, dass der Zentralbankzins der Zins ist, zu dem sich die Banken bei der Notenbank Geld leihen können. Das betrifft ja eigentlich jetzt erstmal die Profis untereinander, würde ich sagen. Warum sollten mich eigentlich diese Veränderungen dort interessieren? Ich spreche ja schließlich mit meiner Hausbank oder mit Zahlungsdienstleistern wie beispielsweise PayPal über Geldanlage oder frage dort Kredite nach. Was interessiert mich das, ehrlich gesagt?
Ja, grundsätzlich lässt sich schon sagen, dass der Leitzins eigentlich für jeden relevant ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mir ein Häuschen kaufen möchte und die Notenbank, also in unserem Fall hier mit Blick auf Europa, die EZB erhöht den Leitzins, dann verteuern sich ja prinzipiell dann auch meine Kreditkosten. Also die Kreditkonditionen für so einen Häuslebauerkredit werden teurer. Auf der anderen Seite profitiere ich aber als Sparer. Und zwar, wenn die EZB die Leitzinsen anhebt, dann bekomme ich prinzipiell dann auch mehr Ertrag auf meine Spareinlage. Also vor dem Hintergrund ist es schon sehr relevant für jeden.
Okay, also ich muss auf jeden Fall auch einen Blick drauf haben, auch wenn ich vielleicht mal plane, Geld aufzunehmen oder anzulegen, dass ich das ein bisschen im Blick habe. Da kommen wir auch gleich nochmal zu. Jetzt ist heute Dienstag, der 7. Mai. Wir nehmen diesen Podcast ein paar Tage früher auf als sonst. Und ich habe mal nachgeschaut, du und deine Kolleginnen und Kollegen vom DZ Zins Research, ihr habt ja auch vor kurzem eure neue Prognose zu den erwarteten Leitzinsänderungen veröffentlicht, basierend jetzt auf der FED-Sitzung in der letzten Woche. Wie sind denn jetzt eure aktuellen Erwartungen für die kommenden Monate? Wo wird sich wer wann bewegen?
Ja, also tatsächlich, wir vom DZ Bank Research haben immer die Zinsentscheidungen der jeweiligen Notenbanken genau im Blick, also EZB und FED. Und US-Notenbankchef Powell hat zuletzt halt signalisiert, dass die US-Währungshüter eher noch ein bisschen zögerlich unterwegs sind und zunächst noch weiter abwarten wollen, wie sich die Datenlage entwickeln. Die Notenbankvertreter wollen sicher gehen, dass die Inflation in den USA noch ein Stückchen zurückkommt, bevor sie dann tatsächlich eine erste Zinssenkung beschließen. Und die US-Währungshüter stehen da noch vor einer gewissen Problematik dahingehend. Wir haben ja in diesem Jahr US-Präsidentschaftswahlen im November. Und für eine Notenbank ist es natürlich immer schwierig, im Umfeld oder knapp im Vorfeld einer Wahl die Leitzinsen oder die Geldpolitik anzupassen, weil man würde sich da immer prinzipiell so ein bisschen dem Vorwurf aussetzen der politischen Einflussnahme. Um das zu vermeiden, dürften die US-Währungshüter wahrscheinlich erst zum Ende des Jahres erstmals die Zinsen lassen. Wir gehen davon aus, dass im Dezember eine erste Zinssenkung der US-Notenbank erfolgen wird, und zwar um 25 Basispunkte. Wir hatten vorher schon auch über die EZB gesprochen, dass es hier ein bisschen anders ist. Wenn man dann den Worten von Frau Lagarde zuletzt gelauscht hat, dann hat sich eindeutig die Erwartung verstärkt, dass im Juni diesen Jahres eine erste Zinssenkung der Notenbank erfolgen dürfte. Und die Streitfrage ist noch jetzt so ein bisschen, wie dynamisch geht dann sozusagen dieser Zinssenkungszyklus weiter voran? Also in welchem Tempo wird die Notenbank weiter die Zinsen nach unten schrauben? Und das sind wir eher im Camp Vorsicht, also ein gemaches Vorgehen der Notenbank erwarten wir da. Nach diesem Juni-Schritt erwarten wir in dem Zusammenhang dann noch 2 Zinssenkungen der EZB bis zum Ende des Jahres, sodass der Einlagesatz, also der Leitzins der EZB zum Ende des Jahres bei 3,25 liegen sollte.
Okay, also halten wir schon mal fest, Zinsanpassungen werden kommen. Das hat man zwar das Ganze ja auch erwartet, aber deutlich anders als zu Anfang eigentlich gedacht. Erst in Europa, später in den USA. Jetzt ist es ja für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die ihr Geld auch an der Börse anlegen oder anlegen wollen, natürlich auch wichtig zu erfahren, wie sich denn dieses mögliche neue Zinsgefüge in den Anleihe-, aber auch in den Aktienmärkten auswirken wird. Habt ihr denn da schon entsprechend Anpassungen vorgenommen?
Klar, und zwar gehen wir prinzipiell davon aus, dass die Leitzinssenkungen der EZB dann auch Auswirkungen auf die Renditen am Kapitalmarkt haben werden, also auf die Verzinsung zum Beispiel von deutschen Staatsanleihen. Prinzipiell auf Jahressicht prognostizieren wir in dem Zusammenhang, dass sich die Zinsstrukturkurve über die komplette Laufzeit nach unten verschieben wird. Jetzt üblicherweise ist es so, dass Leitzinssenkungen vor allem am kurzen Ende der Zinsstrukturkurve sich auswirkt, zum Beispiel im zweijährigen Bereich, das wäre jetzt das kurze Ende. Etwas gemäßigter sollte sich das Ganze dann am langen Ende, das ist so üblicherweise der Bereich um 10 Jahre, zeigen. Und in unserer Prognose gehen wir da davon aus, dass sich die Rendite für 10-jährige Bundesanleihen auf Jahressicht von aktuell 2,40 auf etwa 2% vermindern sollte. Und ja, für Anleger, je nach Anlagehorizont logischerweise, mag es vor dem Hintergrund eigentlich ganz attraktiv sein, sich möglicherweise jetzt noch das erhöhte Renditeniveau zu sichern.
Und wie ist das mit den Aktienmärkten? Gibt es denn aufgrund dieser erwarteten Leitzinssenkung auch da Auswirkungen auf diese Anlageklasse?
Ja, also mit Blick auf den Aktienmarkt gehen wir davon aus, dass die steigenden Kurse in den vergangenen Monaten nur teilweise darauf zurückzuführen sind, dass die Marktakteure Zinssenkungen der Notenbanken erwartet haben. Der treibende Faktor war eher die weiterhin sehr guten Unternehmensgewinne. So profitieren die Unternehmen von den anhaltend sehr robusten Absatzmärkten in den USA und China. Und prinzipiell gehen wir auch davon aus, dass mit Blick auf den DAX die Gewinnerwartungen sich weiter positiv entwickeln sollen in den kommenden Quartalen und das dann dementsprechend dem Aktienmarkt weiter einen gewissen Schub geben sollte. Unsere Kollegen vom Aktienresearch haben zuletzt auch ihre Prognose für den DAX etwas angehoben. Und zwar sehen wir diesen bis Mitte 2025 auf ein Niveau von 20.000 Punkte klettern.
Ja, das ist doch ein ordentlicher Betrag. Ich glaube, es ist interessant zu sehen, dass die Aktienmärkte diesmal gar nicht so zinsreagibel sind, wie wir das vielleicht noch vor einiger Zeit gesehen haben, sondern dass dann wirklich viel mehr auf diese Unternehmensgewinne geschaut wird, was ja eigentlich auch eher sinnvoller ist. Klingt also insgesamt recht vielversprechend, beziehungsweise auch gleich ganz gut der Hinweis, jetzt vielleicht noch eben diese Zinsen sich sichern. Und wenn ihr, liebe Zuhörer und Zuhörer, auch übrigens regelmäßig über die Zins- und Aktienmarktprognosen des DZ Bank Research informieren wollt, dann schaut doch gerne mal auf die Seiten des DZ Research Blog oder hört euch auch den DZ Research Podcast an. Auch die Kolleginnen und Kollegen dort machen einen sehr interessanten Podcast zum aktuellen Kapitalmarktgeschehen. Beides habe ich euch in die Shownotes gepackt. Schaut oder hört doch gerne mal rein. Christian, Abschlussfrage. Du hattest es vorhin schon mal ein kleines bisschen erwähnt. Im Rahmen der Zinserhöhungen könnte sich natürlich entsprechend dann auch die Zinssätze allgemein anpassen. Jetzt haben ja in letzter Zeit immer mehr Banken ihren Kunden auch wieder Zinsen gezahlt. Hat immer ein bisschen gedauert, bis das so im Endeffekt dann angekommen ist. Vielleicht nicht unbedingt auf dem Girokonto, weil das ist ja wirklich für die täglichen Ausgaben gedacht, aber auch Tagesgeldkonten oder auch beim Festgeld. Da gab es durchaus mal Angebote zwischen 3% und 4%. Jetzt, wenn die EZB an der Zinsschraube drehen wird, dann können wir davon ausgehen, dass solche Angebote bald wieder Geschichte werden, weil wahrscheinlich werden die Banken dann relativ schnell anpassen, oder?
Ja, Falko, das hast du richtig umschrieben. Also wie gesagt, wir haben ja vorher herausgearbeitet, dass die Zinsen mit Blick auf die EZB in diesem Jahr aller Voraussicht nach fallen werden. Und vor dem Hintergrund ist davon auszugehen, dass dann dementsprechend auch die Geschäftsbanken ihre Konditionen für Geldanlagen wieder nach unten korrigieren dürften. Vor dem Hintergrund wäre es tatsächlich jetzt eine Überlegung, sich die jetzt gegenwärtig noch hohen Konditionen zu sichern.
Okay, dann verweise ich da gerne auch nochmal auf meinen Podcast, den ich vorletzte Woche gemacht habe mit der Edda Vogt von der Deutschen Börse. Da geht es nämlich um das Thema nochmal Geldanlegen an der Börse zum Thema Ionia-Zinssätze und ähnliches. Vielleicht für den einen oder anderen von euch auch nochmal ganz interessant. Der wird natürlich auch anpassen, aber liefert aktuell noch ganz gute Konditionen. Ansonsten geht auch gerne mal zu eurer Bank und fragt, was sie euch jetzt noch anbieten kann. Dann fasse ich mal kurz zusammen. Also der Zentralbankzins oder der Leitzins ist wirklich ein ultra wichtiges Medium. Nicht nur interessant zu hören, sondern wird im Endeffekt durch den ganzen Wirtschaftskreislauf dann geschleift und betrifft uns dann auch als Anleger, als Sparer, als Kreditnehmer. Und Frozen Zone erstmal bei der Fed in den USA, also jetzt erstmal keine Anpassung in den nächsten Monaten. Dann ist Wahlkampf, da wollen sie auch nichts machen. Dann im Herbst, also im Dezember könnte es was kommen. Die EZB wird deutlich früher anpassen, aber auch sehr vorsichtig sein, weil die sich natürlich genau anschauen wollen, ob vielleicht die Inflation noch mal ein bisschen wieder aufflammt. Ja, und wenn entsprechend ihr eher Festgeld anlegen wollt, dann schaut euch auf jeden Fall jetzt aktuell nochmal Angebote an, weil vor allem im Euroland können im Endeffekt dann die Zinsen doch relativ schnell wieder sinken, sodass dann die guten Angebote, die wir zuletzt gesehen haben, so gar nicht mehr möglich sind. Den Aktienmarkt betrifft das zwar auch, aber der schaut eher auf die sehr guten Unternehmensgewinne und da haben wir ja auch unsere positiven Prognosen schon gezeigt. Ja, Christian, dann sage ich vielen Dank für die Informationen und den Austausch.
Gerne.
Damit sind wir am Ende unseres Podcasts angelangt. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir konnten euch mal einiges zum Thema Leitzinsenerwartungen und auch den Auswirkungen für uns als Privatanleger vermitteln. Bleibt dabei, denn auch in den nächsten Podcast-Folgen, da werden wir uns mit weiteren spannenden Themen zum Thema Geldanlage beschäftigen. Wenn ihr also keine unserer kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert doch auch gleich hier unseren Kanal. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Kritik, Lob oder Anregungen auch für zukünftige Themen habt, schreibt uns gerne wieder an wertpapiere@dzbank.de und beachtet an dieser Stelle bitte auch unsere rechtlichen Hinweise. Die habe ich euch ebenfalls in die Shownotes gepackt. Und dann wünsche ich euch jetzt weiterhin viel Erfolg bei euren weiteren Schritten an den Kapitalmärkten und freue mich auf das nächste Mal. Tschüss und macht's gut.
Das war Fit for Trading, der Podcast für deine Investments. Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.